Der entscheidende Unterschied ist, das eine kann freiwillig sein. Ja, ich kann freiwillig allein sein, aber man ist nicht freiwillig einsam. Einsam ist man immer dann, wenn man unfreiwillig weniger Beziehungen oder weniger Menschen um sich herum hat, als man eigentlich braucht. Ich bin ja von Anfang an, wenn ich mich einsam fühle, in einem Zustand von Stress. Im Grunde denkt meine Psyche, ich bin in Gefahr. Das heißt, wir scannen im Grunde die ganze Zeit unsere soziale Umgebung, also andere Menschen, immer mit dem Blick, ist das vielleicht jemand, der mir gefährlich werden könnte? Einsamkeit, wenn sie stark verbreitet ist, die Gesellschaft insgesamt verändern kann, auf eine Art, an der eigentlich keiner Interesse haben kann.
Fast jeder Mensch kennt das Gefühl von Einsamkeit. Die wenigsten wissen jedoch, dass Einsamkeit weit mehr ist als ein unangenehmes Gefühl. Sie verändert, wie wir andere Menschen wahrnehmen, wem wir vertrauen, wie sehr wir uns in Gemeinschaften einbringen und sogar, wie wir auf Politik und Gesellschaft blicken. Deshalb betrifft Einsamkeit nicht nur die Menschen, die sich gerade einsam fühlen, sie betrifft uns alle. Zu Gast ist daher Professor Dr. Michael Luhmann. Sie forscht seit über 15 Jahren zur Einsamkeit und ist einer der renommiertesten Stimmen auf diesem Gebiet. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Wir sprechen darüber, wie Einsamkeit entsteht, warum sie uns oft in eine Negativspirale führt und welche Folgen sie für unsere Gesundheit, unser Vertrauen, unsere Zusammenarbeit und unser Zusammenleben haben kann. Und vor allem haben wir darüber gesprochen, was wir tun können, um uns vor Einsamkeit zu schützen. Es ist ein Gespräch, das aufklärt, Zusammenhänge sichtbar macht und zeigt, warum starke Beziehungen weit mehr sind als ein schöner Teil unseres Lebens. Hier kommt Professor Dr. Michael Luhmann.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Frau Luhmann, vielen Dank für die Einladung hier nach Bochum.
Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Freue mich sehr.
Sie sind in Ihrem Leben mehr als 20 Mal umgezogen. Fühlen Sie sich zwischenzeitlich in Bochum zu Hause?
Ja, wirklich sehr. Also ich lebe hier jetzt auch schon seit 5 Jahren und Bochum macht es einem wirklich leicht, muss man sagen.
Was braucht es denn für Sie, um sich wohlzufühlen, um sich zu Hause zu fühlen? Was braucht der Ort für Sie dann?
Ich glaube, es braucht so ein Gefühl von, hier gehöre ich hin, hier passe ich rein und hier werde ich auch gesehen von anderen Menschen. Und da spielen eine ganz große Rolle auch einfach diese kleinen Begegnungen, die man im Alltag hat. Also gerade wenn man irgendwo neu ist, dass die Menschen einen wahrnehmen, dass sie einen grüßen, dass man kleine Gespräche führt, dass man irgendwann auch merkt, okay, man wird in Gruppen aufgenommen, man kann Kontakte knüpfen. All das habe ich hier in Bochum sehr gut empfunden.
Sind Sie denn durch die ganzen Umzüge offener gegenüber Menschen, wenn Sie in so einen neuen Ort kommen, oder eher vorsichtiger und zurückhaltender, weil Sie vielleicht wissen, dass in 10 Jahren es wieder in einen anderen Ort geht?
Gute Frage. Eigentlich war es bisher oder in den letzten Jahren oft so, dass wenn ich irgendwo hingezogen bin, dass ich dachte, hier bleibe ich jetzt. Also insofern würde ich behaupten, war ich eher offen. Und bei Bochum bin ich mir jetzt auch wirklich sicher, dass es so ist. Aber selbst an Orten, wo ich wusste, das ist jetzt nur für eine Zeit, war es mir eigentlich immer wichtig, auf Menschen zuzugehen und die kennenzulernen. Von daher bin ich eher auf der Seite der Offenen, glaube ich.
Und wie sehr hat Ihr Musikinstrument die Bratsche geholfen? Verbindet Musik und macht es einfacher, in Kontakt zu gehen? Oder wie haben Sie es empfunden?
Ja, ich spiele Bratsche schon seit ich jung bin. Und das war für mich immer ein Weg, neue Menschen kennenzulernen, weil ich immer wusste, Bratschen werden immer gesucht. Wer das nicht weiß, im Symphonieorchester, da ist das immer so eines dieser Instrumente, da braucht man eigentlich eine Menge von. Es gibt aber kaum Menschen, die das spielen.
Zu kompliziert, zu schwierig oder?
Und die meisten spielen Geige, die meisten kennen Geige und Bratsche ist einfach nicht so bekannt. Und da muss man dann gar nicht so gut sein, um trotzdem ins Orchester aufgenommen zu werden. Und das hat dann immer irgendwie noch gereicht bei mir und war viele Jahre lang immer so der Weg, wie ich auch an einem neuen Ort neue Menschen kennenlernen konnte.
Starlight Express. Das braucht aber keine Bratsche, oder?
Oh, ich habe noch nicht gefragt, aber gute Idee.
Doch, ich glaube, dass sie Live-Musik haben, oder? Ist doch nicht vom Band. Also die meisten Musicals haben ja so ein kleines...
Ist auf jeden Fall Live-Musik und die haben bestimmt da auch Bratschen. Es würde mich überraschen, wenn es nicht so wäre.
Das ist ja das Witzige, dass Bochum die meisten ja durch Starlight Express kennen. Sie waren wahrscheinlich schon da, oder?
Ich war schon da, aber ich dachte jetzt, Bochum kennt man wegen dem VfL sogar noch mehr.
Vielleicht auch. Und Herbert Grönemeyer.
Ja, das sowieso, genau.
Frau Luhmann, wir wollen ja heute über Einsamkeit sprechen. Ich habe das Gefühl, bei ganz vielen anderen Gefühlen wissen wir, wie sich das anfühlt. Jeder kann sofort sagen, wenn jemand wütend ist, wenn jemand sauer ist, traurig ist. Bei Einsam habe ich so das Gefühl, das ist so sehr unterschiedlich Und viele können es auch nicht so richtig zuordnen. Ist das jetzt, fühle ich mich einsam oder ist es ein anderes Gefühl? Mögen Sie mal aus der Forschung, weil Sie sprechen ja auch mit vielen Versuchsteilnehmenden, wie fühlt sich dieses Gefühl an für die meisten Menschen?
Die meisten Menschen beschreiben das auf jeden Fall negativ und das ist eigentlich so der Kern daran. Aber welche konkreten Gefühle man damit verbindet, das ist tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, mit wem man spricht. Also was da oft genannt wird, ist so ein Gefühl von Traurigkeit, vielleicht auch Hoffnungslosigkeit, aber auch so etwas wie tatsächlicher Schmerz wird auch manchmal genannt, aber auch Schamgefühle zum Beispiel können damit zusammenhängen oder ein Gefühl von ausgeliefert sein, keine Kontrolle haben. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie sich das ganz konkret eben so bemerkbar macht. Aber der Kern ist eben wirklich dieses Negative. Und zumindest, wenn wir über Einsamkeit sprechen, so wie ich das definiere, nämlich als ein Gefühl, was wir dann haben, wenn wir weniger Kontakte, weniger Beziehungen haben, als wir brauchen. Also wenn wir so einen Mangel haben in unserer sozialen Verbundenheit. Und das Wichtige daran ist, dass es nicht dasselbe ist wie Alleinsein. Und ich glaube, dass daher auch manchmal die Schwierigkeit kommt zu sagen, ist das jetzt Einsamkeit, was ich empfinde oder nicht? Weil ich bin ja nicht allein, also Einsamkeit kann es schon mal nicht sein. Aber es ist eben nicht das Gleiche. Man kann sich einsam fühlen, obwohl man Menschen um sich herum hat. Man kann sich total gut fühlen, wenn man alleine ist. Das kennt wahrscheinlich auch wirklich jeder aus seinem eigenen Leben. Das heißt, das darf man nicht vermischen. Aber der Kern ist eben wirklich dieses schmerzhafte, diese Negativität, die man mit Einsamkeit verbindet.
Ich finde so beim Unterschied noch zum Alleinsein, weil es wird ja oft synonym verwendet, obwohl es wirklich zwei unterschiedliche Dinge meint. Und mir hat es vielleicht jetzt so ein bisschen geholfen im Vorfeld, weil Sie in Ihrem Buch auch immer bewusst geschrieben haben, es ist ein negatives Gefühl. Also es fühlt sich Schmerz, Trauer, Leere. Es ist jetzt kein positives Gefühl, was uns positive Stimmung. Und ich finde bei Alleinsein, viele Menschen können durch Alleinsein auch Energie gewinnen. Oder manchmal freut man sich ja, alleine zu sein. Gestern war ich noch alleine in der Sauna, da freut man sich ja drauf. Oder man freut sich am Wochenende mal alleine zu Hause zu sein, Serienabend zu machen und sein Lieblingsessen zu essen. Da freut man sich ja so richtig drauf. Das ist, kann man auch mal vielleicht festhalten, dieser Unterschied, dass eben einsam wirklich so ein Schmerzgefühl ist und Alleinsein eben natürlich sich auch negativ anfühlen kann, aber eher auch positive Stimmungen verbreiten kann.
Ja, ganz genau. Und der entscheidende Unterschied ist, das eine ist oder kann freiwillig sein. Ja, ich kann freiwillig allein sein, aber man ist nicht freiwillig einsam. Einsam ist man immer dann, wenn man unfreiwillig weniger Beziehungen oder weniger Menschen um sich herum hat, als man eigentlich braucht.
Und Sie hatten den Schmerz schon angesprochen. Studien konnten zeigen, es kann sich wirklich wie so eine Art Wunde, eine Verletzung am Körper sogar anfühlen für manche Menschen.
Genau, da gibt es neurowissenschaftliche Studien, die haben untersucht, welche Hirnareale aktiviert sind, wenn Menschen ausgeschlossen werden. Also in einem Experiment so eine Erfahrung haben, dass man irgendwie ausgeschlossen wird. Und die Hirnareale, die dabei aktiv sind, sind dieselben, die auch bei körperlichem Schmerz aktiv werden. Und dann war eben der Schluss aus den Studien, dass man nicht nur so metaphorisch davon spricht, dass das ein Schmerz ist, sondern es sich wirklich so anfühlt für einen selber wie ein Schmerz.
Und Sie konnten zeigen, dass es drei Ebenen gibt für diese Einsamkeit. Und ich glaube, da können wir mal reingehen, weil jeder ja aus unterschiedlichen Gründen sich eventuell mal einsam fühlt. Welche drei Ebenen gibt es da?
Ja, da gibt es die emotionale Einsamkeit, die soziale Einsamkeit und die kollektive Einsamkeit. Die emotionale Einsamkeit, die bezieht sich auf das Fehlen von einer Person, die einem sehr, sehr nahe steht, der man sich sehr verbunden fühlt, der man fast alles anvertrauen kann, wo man weiß, auf die kann man sich wirklich verlassen. Also so etwas, was wir zum Beispiel in einer funktionierenden Partnerschaft finden oder in einer sehr engen Freundschaft oder auch in der Familie. Also es kommt da nicht so sehr drauf an, ist man jetzt Single oder nicht, sondern einfach hat man irgendwie ein, zwei, vielleicht sogar drei Menschen im Leben, mit denen man so eine ganz, ganz enge, tiefe Ebene erreichen
kann. Ein Lieblingsmensch, haben Sie mal auch den Begriff geprägt, den fand ich ganz schön für den, oder? Kann man sagen, hat man einen Lieblingsmensch in seinem Leben?
Genau, hat man einen Lieblingsmensch und ist man hoffentlich für den auch der Lieblingsmensch. Genau. Die soziale Einsamkeit, die geht so ein bisschen darüber hinaus. Da geht es dann eher um die Existenz von Freunden oder auch von einem sozialen Netzwerk, was man hat. Das ist dann gar nicht so, dass jede Person, an die man dann denkt, irgendwie jemand ist, der man alle Geheimnisse anvertrauen kann. Aber man hat irgendwie das Gefühl, man gehört irgendwie dazu, man hat Anschluss, man hat so seine Gruppe. Ja. Und die kollektive Einsamkeit, die ist etwas abstrakter. Die bezieht sich nämlich jetzt nicht mehr auf bestimmte Menschen, die wir irgendwie namentlich kennen, sondern eher so auf ein allgemeineres Gefühl der Zugehörigkeit. Also so etwas, was ich eben nicht habe hier in Bochum, weil ich so viele nette Gespräche oft führen kann, ja, auch mit Menschen, die ich vielleicht gar nicht kenne, denen ich vielleicht auch gar nicht mehr nochmal begegne, aber die mir einfach das Gefühl geben, du wirst gesehen, du gehörst hierhin. Mhm. Und wenn einem das fehlt, so dieses Gefühl von Zugehörigkeit, dann ist man kollektiv einsam. Das kann sich zum Beispiel, oder man kann diese Zugehörigkeit zum Beispiel finden, wenn man, sagen wir mal, Fußballfan ist. Ja, oder ich hatte das jetzt auch vor kurzem wieder, da war ich bei einem ganz tollen Konzert und da hat man irgendwie das so eine Verbundenheit gespürt, der Zuschauer.
Oder die Swifties, ne, von Taylor Swift, die Fans, ne, das ist ja auch so eine Zugehörigkeit, so ein bisschen.
Genau, ich war jetzt bei Rosalía, eine ganz andere Musikrichtung, muss ich einmal an der Stelle, nicht, dass da ein Eindruck entsteht. genau, aber ja, genau. Also dieses gemeinschaftliche Erleben von etwas Besonderem, das kann einen ja auch irgendwie ein Gefühl der Verbundenheit mit anderen Menschen bringen, ohne dass man die jetzt kennt und ohne dass man sich nochmal begegnet. Aber am besten ist es natürlich, wenn man diese Art von Verbundenheit nicht nur ab und zu im Stadion oder im Konzert erlebt, sondern wirklich täglich da, wo man lebt. Also zum Beispiel in der Nachbarschaft.
Ja. Und jetzt ist es so, wir werden jetzt gleich auf die negativen Folgen eingehen. Vorneweg, und ich glaube, das ist ja Ihnen auch sehr wichtig, dass grundsätzlich das Einsamkeitsgefühl auch normal ist, weil, ich meine, das machen ja ganz viele Psychologen, mit Leon Winscheid haben wir auch drüber gesprochen, dass es ja in dem Sinne keine negativen Gefühle gibt, sondern jedes Gefühl will uns ja etwas zeigen. Was möchte denn das Gefühl der Einsamkeit kurzfristig uns zeigen? Was ist das Positive quasi an dem Gefühl?
Ja, genau. Einsamkeit hat eine Funktion, so würde ich das dann beschreiben. Das heißt, auch wenn es sich schlecht anfühlt, ist es gut, dass wir in der Lage sind, Einsamkeit zu empfinden. Und ich vergleiche das auch ganz gerne mit so Zuständen wie Hunger oder Durst. Die sind auch negativ. Ja, also keiner hat gerne Hunger. Aber es ist gut, dass wir in der Lage sind, Hunger zu empfinden, denn sonst würden wir vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, zu essen. Ja, in dem Moment, wo wir richtig hungrig sind, sind wir motiviert, weil es sich so schlecht anfühlt, sind wir motiviert, diesen Zustand so schnell wie möglich zu beenden, indem wir essen. Und Einsamkeit, so sagt zumindest eine ganz einflussreiche Theorie, hat auch so eine Funktion, ist auch so eine Art Alarmsignal, wie Hunger das ist. Und dieser Alarm bezieht sich aber eben auf unsere sozialen Beziehungen. Die Idee ist also, dass wenn wir uns einsam fühlen, dass das ein Signal ist. Es fehlt etwas, was ganz essentiell ist für unser Überleben. So wie Essen wichtig ist, sind auch soziale Kontakte, soziale Beziehungen wichtig für unser Überleben. Und deswegen spüren wir eben dieses Gefühl von Einsamkeit. Also deswegen hat sich das in der Menschheitsgeschichte als ein Zustand herausgebildet und wurde quasi weitervererbt, der für uns nützlich war, weil er uns nämlich motiviert hat, auf andere Menschen zuzugehen.
Dann abends doch die Mutter, den Vater anzurufen oder jemand anderes, weil man gerade das Gespür hat, ich muss mal wieder mit irgendjemand in Verbindung treten. Ab wann wird's denn jetzt gefährlich? Also wenn man sagt, kurzfristig ist es auch ein gutes Gefühl, weil es nochmal einem zeigt, hey, du hast gerade vielleicht deine Prioritäten falsch gesetzt, du arbeitest gerade zu viel und vernachlässigst deine Frau, deinen Mann zu Hause. Ab wann kippt es denn so? Wann ist der Kipppunkt, wo man dann all diese Forschung zeigt, es ist fast ja so gefährlich wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen? Wann kippt es?
Ja, wann genau es kippt, also nach wie viel Zeit, das wissen wir gar nicht. Das ist wahrscheinlich auch von Person zu Person unterschiedlich, aber es kann eben kippen. Und dann passiert Folgendes. Ich bin ja von Anfang an, wenn ich mich einsam fühle, in einem Zustand von Stress. Ich bin, im Grunde denkt meine Psyche, ich bin in Gefahr. Und was macht man, wenn man potenziell in Gefahr ist? Man wird aufmerksam. Mhm. Ja, man muss ja ein bisschen mehr auf sich selber Acht geben. Man ist einsam, das heißt, man hat gerade eben nicht die Unterstützung des sozialen Umfelds, sondern man muss auf sich selber Acht geben. Und das wirkt sich aus in etwas, was wir in der Fachsprache Hypervigilanz nennen. Das heißt, so eine sehr stark erhöhte Aufmerksamkeit auf potenzielle Gefahren. Das heißt, wir scannen im Grunde die ganze Zeit unsere Umgebung, insbesondere auch unsere soziale Umgebung, also andere Menschen, immer mit dem Blick, ist das vielleicht jemand, der mir gefährlich werden könnte? Und als Folge von dieser Hypervigilanz ändert sich auch, wie wir andere Menschen wahrnehmen, nämlich potenziell eher als Gefahr. Mhm. Also unsere Wahrnehmungen verzerren sich. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir in soziale Begegnungen auch anders reingehen. Also wenn ich schon länger einsam bin, dann neige ich eher dazu, andere Menschen als jemanden wahrzunehmen, die mich vielleicht auch wieder zurückstoßen, die mich auch ablehnen. Schon wieder jemand, der mich nicht mag. Ja? Mhm. Und wenn ich mit so einer Haltung in eine neue Begegnung reingehe, dann kann es zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung kommen, ja, also dass sich dann mein eigenes Verhalten, meine eigene Einstellung auch auf das Gegenüber auswirkt und ich zum Beispiel selber jede kleine Mimik oder jede Geste gleich negativ interpretiere und deswegen schnell denke, aha, siehst du, genau, diese Person hat mich jetzt wieder zurückgestoßen, die mag mich nicht, also reagiere ich vielleicht selber auch irgendwie pampig oder werde feindselig und werde unangenehm. Oder was auch passieren kann, ist, dass man dann solchen Begegnungen einfach von vornherein aus dem Weg geht. Einfach, weil man immer dieses Misstrauen hat in die anderen Menschen. Und das sind natürlich beides Verhaltensweisen, die einen nicht näher ranbringen an andere Menschen, sondern im Gegenteil, einen selbst noch stärker isolieren und dadurch die Einsamkeit verstärken können. Und diesen Kreislauf, das bezeichne ich als Negativspirale der Einsamkeit, weil wir, wenn wir dann weiter einsam sind, natürlich diese Verzerrungen, diese verzerrten Wahrnehmungen und das eigene verzerrte Verhalten sich immer weiter verstärkt und dadurch die Einsamkeit weiter ankurbelt. Und dadurch kann Einsamkeit chronisch werden.
Und das Wichtige ist, es sind ja reine Gedanken in erster Linie und keine Fakten. Also man erzählt sich selbst die Geschichte und wir wissen, das Gehirn will die eigene Geschichte glauben. Also irgendwann nehmen wir es dann auch als real wahr. Und ich hatte es Ihnen gar nicht im Vorfeld erzählt. Ich habe selbst, das hat mir damals auch in der Folge, wo wir ja schon mal über Einsamkeit gesprochen haben, habe ich es ein bisschen ausführlicher thematisiert, dass ich auch oft dieses Gefühl hatte oder kannte. Und als ich Ihr Buch gelesen habe, musste ich so selbst über mich nachdenken und habe selbst im Alltag mitbekommen, dass bei Freunden und auch bei Arbeitsbeziehungen, dass ich da jetzt sehr sensibler geworden bin. Also, dass wenn ich dann irgendwo in Anführungsstrichen ausgeschlossen worden bin, aus meiner Sicht, dass ich das dann auch sehr verletzend wahrgenommen habe und mein Denken über eine Person sich dadurch sogar verändert hat. Also ich habe selbst gemerkt, wie ich mich selbst in so eine Spirale reinbefördert habe, gar nicht so, wahrscheinlich wollen das die anderen Menschen gar nicht. Also die wollen mir ja gar nichts Böses oder Schlechtes. Ja. Aber ich habe es so wahrgenommen, dass ich so dachte, ach guck mal, da ist wieder das passiert und da ist das passiert. Also ist unsere Freundschaft gar nicht so stark, wie ich immer dachte.
Genau. Und das ist genau das, beschreibt das. Also man
wird, und dann melde ich mich immer noch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber dann ist nämlich der nächste Schritt, ich melde mich dann weniger so und sage, ich habe mich schon die letzten 10 Mal gemeldet, jetzt kann sie sich doch, also die Person sich doch auch mal wieder bei mir melden. So.
Genau, jetzt beweis doch mal, wie wichtig es ist, indem ich darauf warte, ohne es dir zu sagen, darauf warte, dass du irgendeinen Move machst, der dann nicht kommt.
Der dann auch nicht kommt, und dann denke ich so, ja, hatte ich doch recht, also sind wir gar keine Freunde und ziehe mich in dem Sinne dann immer weiter zurück.
Ja.
Und das, aber das Schlimme ist, dass wir das dann auch auf andere Menschen projizieren. Das heißt, wir werden misstrauischer, wir arbeiten vielleicht auch dann gerne nicht mehr so zusammen oder teilen kein Wissen mehr und schließen uns so ein bisschen ein quasi, oder?
Ja, genau so kann es sein. Mhm. Oder auch man sucht den Anschluss, wo auch immer man ihn finden kann und landet dann vielleicht bei Menschen oder bei Gruppen, die das eher ausnutzen. Mhm. Das kann dann auch passieren.
Da kommen wir gleich drauf. Ich hatte jetzt nur wahrgenommen im Alter, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hoffe, ich darf sagen, Sie haben eine Tochter, vielleicht kriegen Sie es da auch ein bisschen mit. Wenn ich durch die Straßen gehe, merke ich, dass Menschen im öffentlichen Sektor sich schon weit zurückziehen. Die tragen teilweise Mützen oder ein Hoodie mit der Kapuze, haben immer große Kopfhörer, gucken die ganze Zeit ständig auf ihr Handy. Ich habe das Gefühl manchmal, weil ich in den Bahnen bewusst nicht aufs Handy schaue, die vermeiden dann auch Blickkontakte. Also man kommt gar nicht mehr so richtig in den Kontakt. Viele Menschen trauen sich ja auch gar nicht mehr bei einem Restaurant anzurufen, um einen Tisch zu reservieren. Ist das jetzt eine Folge vielleicht von diesem Einsamkeitsgefühl, weil eben sich die Menschen mehr zurückziehen? Oder ist das eher ein Grund, dass Menschen sich einsam fühlen?
Ja, kann natürlich genau beides sein. Mhm. Ja, also wenn man sowieso schon sozial zurückhaltender ist, vielleicht ein bisschen sozial ängstlich ist oder vielleicht auch nicht so die sozialen Kompetenzen hat, dann ist es natürlich schwerer, überhaupt eben so diese unverfänglichen Begegnungen zu gestalten. Also das fängt eben an bei einem Anruf im Restaurant und geht dann weiter beim Smalltalk, den man dann vielleicht eben nicht macht, den man vermeidet. Also das kann schon auch zur Einsamkeit beitragen oder es einem einfach ein bisschen schwerer machen. Aber eben andersrum ist es genauso möglich, dass man eben durch diese Negativspirale auch selber sich ein Verhalten antrainiert, wodurch man sich mehr zurückzieht, eben um diese erwartete Ablehnung zu vermeiden. Ich bin aber auch immer sehr vorsichtig mit so Interpretationen von gerade so Begegnungen in Bahnen oder sowas, weil Ich meine, wir haben auch einfach gerade in Großstädten eine komplette Überreizung. Und ich weiß es selber auch noch, als ich von einer kleinen Stadt nach Berlin gezogen bin. Und da fiel es mir auch am Anfang auf, dass alle damals irgendwie ihre Kopfhörer drin hatten. Das war noch vor Smartphones, aber es gab natürlich schon irgendwie iPods und sowas zu dem Zeitpunkt. Und das irgendwie nicht gesprochen wurde. Und jeder war so versunken in sein eigenes Ding. Und das und nach 2 Wochen war ich auch so, weil es einfach diese Überreizung in der Stadt, ja, man hat so viele Menschen, dann will man zumindest in der Bahn mal kurz seine Ruhe haben. Und gerade weil das eigentlich nicht geht, weil man mit so vielen Menschen umringt ist, muss man es irgendwie dann durch Kopfhörer, durch Kapuze und so weiter vielleicht auch nochmal ausdrücken. Jetzt ist gerade nicht der Moment. Wichtig ist eben, dass man das aber in anderen Situationen dann auch wieder ablegen kann. Und das ist eben die Frage, ob das allen so gelingt.
Weil sonst wird es ja gefährlich für die eigene Gesundheit. Wir Menschen wollen ja gesund. Longevity ist gerade das große Thema. Wir wollen auch lange gesund leben. Was hat das jetzt für Folgen für die Gesundheit, wenn wir uns chronisch einsam fühlen? Was kann die Forschung da uns zeigen? Ich hatte es ja schon erwähnt, es ist vergleichbar mit 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Ich glaube, das ist so, was der ein oder andere schon mal gehört hat. Vielleicht können Sie da aber noch ein bisschen mehr zu erzählen, was das für Auswirkungen hat.
Ja, es gibt mittlerweile hunderte Studien, die zeigen, dass einsame Menschen ein höheres Risiko haben für eine ganze Reihe von Erkrankungen. Das geht los bei psychischen Erkrankungen. Depressionen, Angststörungen stehen da natürlich ganz vorne mit dabei, aber auch zum Beispiel Suchterkrankungen, ein bisschen zu Psychosen werden mit Einsamkeit auch in Verbindung gebracht. Nicht unbedingt so, dass Einsamkeit jetzt der auslösende Faktor ist, sondern eher als etwas, was einfach das Risiko erhöht. Ne? Also wenn verschiedene Dinge zusammenkommen, wenn dann noch Einsamkeit draufkommt, dass eben das alles nochmal schlimmer macht. Und so ähnlich verhält es sich auch bei vielen körperlichen Erkrankungen. Also beispielsweise sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Einsamkeit in Verbindung gebracht worden, Demenz, Diabetes, aber auch sowas, wo Profanes wie Erkältungen sind häufiger bei Menschen, die sich chronisch einsam fühlen. Und in der Folge ist es sogar so, dass die Lebenserwartung verkürzt ist. Und hier daher kommt eben dieses Ergebnis mit den 15 Zigaretten pro Tag, wobei man das jetzt nicht irgendwie so ganz konkret an dieser Zahl festmachen sollte. Aber ich glaube, es zeigt einfach, wir wissen alle, wie gefährlich Rauchen ist und wie es eben unsere Lebenserwartung verkürzen kann. Und diese Zahl soll einfach sagen, Einsamkeit ist da auch echt nicht zu unterschätzen. Da sollten wir auch drauf schauen.
Woran liegt das denn? Konnten Sie das zeigen oder können Sie uns das erklären, warum? Also es ist ja ein Grundbedürfnis dann anscheinend des Menschen, aber warum eben, was passiert da in unserem Körper, dass es anscheinend so eine Auswirkung hat?
Ja, es gibt verschiedene Wege, über die Einsamkeit mit Gesundheit zusammenhängen kann. Der erste ist ein biologischer Weg. Einsamkeit ist im Grunde wie so ein permanenter Stresszustand und dass Stress wiederum zum Beispiel eben unser Herz-Kreislauf-System oder auch unser Immunsystem beeinträchtigen kann, das ist, glaube ich, den meisten irgendwie schon klar. Und Einsamkeit ist eben so eine Form von vielleicht besonders schwerwiegendem Stress. Ja, und das heißt, diese Wege, durch die eben gerade unser Immunsystem leidet, die können natürlich unsere Gesundheit dann auch beeinträchtigen. Aber es ist nicht nur das Biologische, es sind auch bestimmte Verhaltensweisen, die damit zusammenhängen. Also einsame Menschen, haben wir eben drüber gesprochen, haben die Tendenz, sich zurückzuziehen, nicht alle, aber einige. Und das kann dann dazu führen, dass sie insgesamt einen Lebensstil annehmen, der nicht mehr so gut für sie ist. Also zum Beispiel sich weniger bewegen, ja, weniger Sport machen, weil es zum Beispiel keinen gibt im Leben, der ihnen sagt, jetzt komm doch mal mit oder jetzt beweg dich mal wieder. Oder auch einfach, weil sie eben aufgrund des Stresses und aufgrund der Depressionen auch den Antrieb dann daran verlieren. Sie neigen dazu, sich schlechter zu ernähren. Ja, also ich kenne das selber auch. Wenn ich alleine zu Hause bin, dann gebe ich mir weniger Mühe, als wenn ich noch weiß, andere Menschen müssen auch dieses Essen ertragen. Ne? Dann bemühe ich mich vielleicht ein bisschen mehr. Schlaf ist ein weiterer Faktor, ein ganz wichtiger. Einsame Menschen schlafen tendenziell schlechter. Und auch das hängt wieder mit diesem permanenten Alarmzustand zusammen, der einem im Grunde signalisiert, du musst immer auf der Hut sein, auch wenn du schläfst. Ja, es gibt eine Studie, die sagt, sleeping with one eye shut. Also die Idee, ne, ein Auge ist zu, was anderes eigentlich offen.
Die Delfine, glaube ich, ist es auch so. Ne? Die sind immer irgendwie, konnte man, glaube ich, zeigen, die sind immer wach quasi, weil die immer mit einem Auge quasi oder mit einem Ohr hören, wo ist Gefahr und deswegen nie richtig in den Schlaf reinkommen.
Das kann sein, Delfine, weiß ich, kann sein, aber Vögel auf jeden Fall auch, ne, machen, also es gibt einige Arten, die das machen, aber wir Menschen machen das eigentlich nicht. Ja, wir schlafen eigentlich, also wir müssen eigentlich schon wirklich komplett ausschalten, beide Gehirnhälften ausschalten und Einsamkeit kann uns davon abhalten und dazu führen, dass wir weniger schlafen, was natürlich auch wieder eine ganze Reihe von negativen Folgen für unser Wohlbefinden, aber auch unsere Gesundheit hat.
Jetzt ist es ja so, dass keiner ja im Leben sich einsam fühlen möchte. Also wir sind ja soziale Wesen, das lernen wir ja schon als kleines Baby. Wir wollen mit Menschen in Kontakt sein. Das heißt, keiner sucht sich das ja freiwillig aus. Welche Gründe oder Ursachen kann es jetzt geben? Es ist natürlich sehr komplex, aber was sagt die Wissenschaft? Welche Faktoren gibt es jetzt, die eben das begünstigen könnten, dass Menschen sich eher einsamer fühlen als andere?
Ja, eine ganze Reihe wurden da schon identifiziert. Und in meinem Buch spreche ich davon so einem Hindernislauf, den man bewältigen muss. Das heißt, es gibt ganz viele Hürden, die einem potenziell das schwerer machen können, gute Beziehungen zu führen oder Menschen kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen. Und einige haben mehr von diesen Hürden in ihrem Leben als andere. Mhm. Was ist das? Also zum Beispiel, wenn man nicht so Menschen findet, mit denen man auf einer Wellenlänge ist. Wenn man also irgendwo fremd ist, ist das eher der Fall. Wenn man irgendwie keinen Anschluss findet, weil man das Gefühl hat, die sind irgendwie ticken anders als ich. Ja? So etwas betrifft natürlich besonders Leute, die eben an einem Ort sind, wo sie nicht herkommen. Ja, also Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte sind erleben so etwas häufiger. Auch zum Beispiel Menschen, die auf andere Art irgendwie vom Mainstream abweichen, weil man vielleicht eine andere sexuelle Orientierung hat als der Mainstream. Ja, oder
andere Musik hört.
Das kann schon sowas sein, wie andere Musik hören, aber zum Beispiel auch Menschen, die nicht cisgender sind, also sich zum Beispiel als trans identifizieren, sind ganz, ganz erheblich von Einsamkeit betroffen. Denn es ist dann nicht nur so, dass sie das Gefühl haben, sie sind irgendwie anders als die anderen, sondern da kommen dann häufig auch noch Diskriminierungserfahrungen obendrauf, die das Ganze natürlich sehr stark verschärfen. Also das ist so ein Beispiel. Ein anderer Faktor ist fehlendes Geld. Ja, also Armut, einer der wichtigsten Risikofaktoren für Einsamkeit. Auch da gibt es wahrscheinlich verschiedene Wege. Zum einen ist es so, dass unser Leben zumindest hier in Deutschland oder in westlichen Ländern eigentlich so gestaltet ist, dass wir immer ein bisschen Geld brauchen, um irgendwie sozial mitzumachen. Ja, also man muss irgendwo hinkommen, um sich mit Menschen zu treffen. Und das kostet Geld, ja. Wenn man nicht Fahrrad fahren kann oder zu Fuß gehen kann oder die Infrastruktur das nicht erlaubt. Ja? Dann ist man irgendwo und dann wird in der Regel irgendwas konsumiert. Ja, man trifft sich vielleicht irgendwie in Cafés, im Restaurant, man geht irgendwo hin, ins Stadion, ja, aufs Konzert. All das kostet Geld. Und je weniger man davon hat, desto eher entscheidet man sich vielleicht dann doch, ja, heute kann ich es mir nicht leisten. Dazu kommt, dass Armut natürlich auch etwas ist, was für viele Menschen mit Scham behaftet ist. Man möchte es vielleicht nicht zeigen. Man möchte auch vielleicht nicht Menschen nach Hause einladen, weil man eben vielleicht einfach nicht bewirten kann oder weil man nicht so viel Platz hat, weil man es ja vielleicht sieht. Das heißt, die Stigmatisierung von Armut spielt da auch noch mit eine Rolle. Also das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Faktoren.
Beim Thema Armut, kennen Sie das Konzept von Ray Oldenburg, Dritte Orte?
Ja, Dritte Orte, ja, Dritte Orte.
Genau, ist von Ray Oldenburg, der Soziologe, ist schon, glaube ich, in den 80ern. Mhm. Und er hat ja auch ein Buch dazu geschrieben. Wir hatten schon in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen. Sehen Sie das auch? Weil er hat ja dann wahrgenommen, das war in Amerika, dass Menschen jetzt alleine bowlen gehen und nicht mehr in einer großen Runde. Und er hat dann so festgestellt, und ich meine, wie sehen Sie das, dass jetzt in den Städten oder auch in den Dörfern in Deutschland, dass eben diese dritten Orte, er sagt eben, das sind Orte, an denen wir uns unverbindlich zusammenkommen und nichts konsumieren müssen. Das kann also der Park draußen sein, das kann irgendwo, gut, beim Bowl muss man ein bisschen Geld ausgeben, aber diese Orte, wo einfach Menschen im Park zusammenkommen, miteinander reden können und wieder rausgehen, ohne jetzt, ich muss 20 Euro, 30 Euro für ein Essen ausgeben.
Ja.
Wie sehen Sie das? Sie sind ja auch im Kontakt mit der Politik. Hat das diese Begegnungsstätten, nimmt das ab quasi oder wie sieht das in Deutschland hier aus?
Ich glaube, was schon abnimmt, wenn ich selber richtig informiert bin, sind zum Beispiel so die Dorfkneipen, ja, oder der Kiosk um die Ecke, was ja auch Orte waren, wo viel Zusammenkünfte stattfanden. Zwar mit ein bisschen Konsum verbunden, aber in der Regel dann nicht viel. Ja, also da geht auf jeden Fall was verloren. Es werden im öffentlichen Bereich ja auch oft so Begegnungsstätten irgendwie dicht gemacht. Also Parks vielleicht gar nicht unbedingt, aber ich denke an das Freibad um die Ecke, ja, was dann ein Begegnungsort im Sommer ist. Also insofern gibt es schon, ich glaube, in den letzten Jahrzehnten diese Tendenz, solche Orte eher einzuschränken oder vielleicht auch schwerer zugänglich zu machen. Aber ich sehe auch eine Gegenbewegung. Also auch gerade in der Politik ist mein Eindruck, ist ein sehr viel sehr viel mehr Interesse jetzt in Begegnungsorte entstanden und es gibt auch einige Ansätze, die konkret zu fördern. Das ist natürlich ein langer Prozess. Mhm. Man kann solche Orte nicht einfach irgendwo herzaubern. Aber um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ich nehme wahr, dass Stadtbüchereien ihre Rolle viel, viel breiter jetzt definieren, als das vielleicht vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Ja, man kann da immer noch Bücher ausleihen, aber man kann so viel mehr dort machen. Und die Stadtbücherei, die sind offen für alle. Mhm. Ja, und da muss man, man kann da einfach reingehen. Selbst wenn man sich die Karte nicht leisten kann, den Ausweis nicht leisten kann, darf man sich dort aufhalten. Und viele Stadtbüchereien organisieren Veranstaltungen, die eben Begegnungen ermöglichen. Also da passiert schon auch einiges.
Nicht nur da sogar, sondern in Köln kann ich sehr empfehlen, die, ist jetzt gar keine Werbung, ich bekomme gar kein Geld, die Mayrische am Neumarkt, Die hat ja da 3, 4, glaube ich, Etagen. Und die hat da jetzt oben auch eingerichtet, dass Menschen dort arbeiten können. Also hat so einen Coworking-Space da eingerichtet. Und hat natürlich auch überall Sessel und andere Möglichkeiten jetzt geschaffen, dass man wirklich sich dort ein Buch nehmen kann. Und da wird man jetzt auch nicht angesprochen, wenn man eine Stunde sitzt und ein bisschen liest. Also ich bin da teilweise durchgelaufen, habe mich inspiriert. Und das kann ja eine Möglichkeit sein, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, die das gleiche Interesse haben. Weil ich interessiere mich jetzt, also ich jetzt persönlich nicht, aber ne, nehmen wir an, ich würde mich für Mangas interessieren und würde vor diesem Bücherregal stehen. Da ist ja eher die Wahrscheinlichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen ich mich dann auch mal treffen könnte oder wo eine Verbindung entstehen könnte.
Ja, genau, das ist immer die Hoffnung. Natürlich ist das auch kein Selbstläufer, aber das ist eigentlich so die Idee, die dahinter steckt. Und zumindest dieses, das Gefühl haben, es gibt andere Menschen, die auch dasselbe Leben mhm. haben wie ich. Ja, ob man, natürlich wäre es ideal, wenn man sich kennenlernt und dann vielleicht Freundschaften entstehen, aber selbst wenn das nicht passiert, können solche Orte eben so ein Gefühl der Verbundenheit vermitteln. Mhm. Das ist wirklich ein wichtiger Baustein.
Welchen Einfluss haben Gene? Weil das ist ja mal bei Krankheiten immer, oder generell auch bei Depressionen ja immer ein Thema. Ist es jetzt genetisch oder von der Umwelt? Wie sieht es bei Einsamkeit aus? Kann das auch genetisch bestimmt sein?
Also es ist auf jeden Fall ein Stück vererblich. Man kann das jetzt nicht auf irgendwie bestimmte Gene zurückführen. Das kann man aber bei den meisten psychologischen Phänomenen nicht. Ne? Aber man kann schon sehen, dass Menschen, die selber einsam sind, Eltern, die selber einsam sind, auch mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit einsame Kinder haben. Und vor allem schaut man, um das zu untersuchen, gerne auf Zwillingsstudien. Mhm. Ja, weil man wenn man eineiige und zweieiige Zwillinge zum Beispiel miteinander vergleicht, die sind ja jeweils in den gleichen oder in sehr ähnlichen Umständen dann aufgewachsen und wenn man dann zum Beispiel feststellt, dass sich eineiige Zwillinge ähnlicher sind in ihrer durchschnittlichen Einsamkeit als zweieiige Zwillinge, dann ist das so ein Hinweis darauf, dass da vielleicht doch irgendwas Genetisches nochmal mehr eine Rolle spielt und eben nicht nur das Umfeld, nicht nur die Tatsache, dass man im selben Haus, in derselben Umgebung aufwächst, das erklären kann. Also da gibt es auf jeden Fall einen Teil, der auch erblich bestimmt ist. Aber dabei ist wichtig, dass man, das ist dann keine Einbahnstraße. Es ist nicht so, okay, das ist jetzt einfach so der Einsamkeitswert, den man hat und fertig, sondern natürlich spielen die Umstände und auch wie man sich selber verhält, auch eine große Rolle.
Einen Faktor müssen wir jetzt noch ansprechen, Frau Luhmann, weil die meisten werden sagen, okay, warum haben wir jetzt über Armut gesprochen? Warum haben wir über Begegnungsstätten gesprochen? Was ist denn mit diesen Handys und den Technologien? Mhm. Was sagt die Forschung? Ist das eine Ursache? Weil jetzt ganz viele ja sagen, wenn ja die Leute sitzen ja nur noch alle am Handy und kommen gar nicht mehr in Kontakt. Das ist doch der Grund, warum sich Menschen einsam fühlen. Was sagt die Wissenschaft?
Die Wissenschaft sagt wie immer, es ist viel komplizierter. aber in dem konkreten Fall ist es mir auch wirklich wichtig, diese Message rüberzubringen, weil eben darüber gerade auch wieder sehr viel diskutiert wird in der Öffentlichkeit und mir sind dann viele Thesen immer so ein bisschen zu platt und zu einfach. Ja, natürlich verändern soziale Medien oder vielleicht noch mehr die Smartphones als die sozialen Medien, wie wir miteinander interagieren im Alltag. Also das ist unbestritten, ja, dass wir viel mehr übers Handy kommunizieren. Und es ist auch belegt, dass sich Menschen heutzutage weniger häufig treffen im echten Leben, als es früher der Fall war, weil sie vielleicht stattdessen eher dann eben übers Handy Kontakt halten. Und das ist schon ein Problem, weil die echten Begegnungen Angesicht zu Angesicht, wo man eben sich nicht nur hört und sieht, sondern auch riecht und vielleicht anfassen kann. Das hat eine ganz andere Qualität, die kann man über das Handy nicht 1:1 ersetzen. Das geht nicht. Das ist also die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass soziale Medien oder eben auch die Smartphones natürlich auch unsere sozialen Möglichkeiten erweitern können. Mal angenommen, ich bin selber ja viel umgezogen, haben wir vorhin drüber gesprochen, und ohne soziale Medien, ohne so etwas wie WhatsApp oder andere Messenger-Dienste hätte ich gar nicht so gut Kontakt halten können zu meinen Freunden, die eben zurückgeblieben sind. Das heißt, in dem Fall hat dieses Gerät nicht mich eingeschränkt, sondern es hat mein soziales Erleben erweitert und bereichert. Das heißt, es gibt auch gute Seiten, und es kommt eben dann am Ende darauf an, wie man es genau nutzt. Und das ist jetzt eben das, was für die Allgemeinheit gilt. Was man aber schon auch sagen kann, ist, wenn man sieht bei Menschen und gerade bei Jugendlichen, die geradezu süchtig sind nach dem Handy, dass da Einsamkeit stärker ausgeprägt ist. Und ich spreche jetzt ganz bewusst auch von Handy und nicht von Social Media, weil das betrifft zum Beispiel auch den 13-jährigen Jungen, der nicht von seinem Handyspiel wegkommt, wo man gar nichts Soziales unbedingt bei hat, aber wo einfach die Spiele so programmiert sind, dass man es nicht weglegen kann. Ja, also diese Suchtfaktoren, die eben viele Apps auszeichnen, die sind eigentlich das Problem, weil die dazu führen können, dass wir einfach zugunsten unseres Geräts alles andere vernachlässigen. Und das ist ein Problem. Aber selbst wenn wir uns die anschauen, die so Extremnutzer sind oder die süchtig sind nach Handys, selbst da ist nicht so ganz klar, ist es dann das Handy gewesen, was sie einsam gemacht hat, oder war es vielleicht eher andersrum? Mhm. Und tatsächlich die paar Studien, die wir kennen dazu, ein sehr aktives Forschungsgebiet natürlich, aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass Menschen oder bei Jugendlichen es eher andersrum ist, dass sie eher erstmal einsam waren. Und was ja bedeutet, dass sie wahrscheinlich auch eher isoliert waren und dann quasi, um damit zurechtzukommen oder einfach auch aus Langeweile mehr zum Handy greifen und das eben diese starke Nutzung beschreibt und nicht andersrum.
Also es gibt wieder zwei Seiten der Medaille, wie immer. Ja. Man kann aber ja festhalten, dass Technologien uns ja schon bequemer machen, dass wir ja das Haus, die Wohnung gar nicht erst verlassen müssen, weil wir jetzt rein theoretisch alles von zu Hause aus machen können. Sport, Essen bestellen, mit Freunden telefonieren und, und. In Japan gibt es ja das Phänomen Hikikomori. Sind ja Millionen Menschen davon betroffen. Also für die es noch nicht gehört haben, gibt es auch tolle Dokus auf YouTube und bei den öffentlich-rechtlichen. Menschen, die nicht nur tagelang, sondern monatelang, jahrelang ihre Wohnung nicht verlassen. Das gibt's schon sehr, sehr lange. Und ich habe mich gefragt, wir haben noch gar nicht in Deutschland darüber geredet. Schwappt das so rüber? Was nehmen Sie wahr? Oder ist das gar keine Gefahr für hier in Deutschland, weil unsere Kultur einfach ganz anders ist?
Ich glaube, dass das schon auch bei uns eine Gefahr ist. Und es gibt ja auch immer wieder Fälle von Menschen, die zum Beispiel einsam alleine in ihrer Wohnung sterben und wochenlang merkt es keiner. Also auch in Deutschland gibt es natürlich Menschen, die extrem zurückgezogen sind. Zahlen dazu kenne ich aber nicht. Und das liegt auch so ein bisschen daran, weil diese Menschen natürlich schwer zu finden sind. Wenn wir Studien durchführen zur Einsamkeit, dann sind das nicht diejenigen, die sich freiwillig melden und sagen, hier bin ich und ich mache mit. Ne? Und Nachbarn wissen vielleicht noch nicht mal, dass da überhaupt jemand lebt oder interessiert sie auch nicht. Aber es gibt natürlich kulturelle Unterschiede. Also gerade wenn wir jetzt auf Japan, Deutschland schauen, da müssen wir, glaube ich, auch keine Angst haben, dass jeder Trend oder keine Hoffnung haben, je nachdem, wie man sieht, dass jetzt jeder Trend bei uns eins zu eins aufgenommen wird. Und gerade der Blick nach in diese ostasiatischen Ländern ist für eine Einsamkeitsforschung sehr spannend. Weil ja, es gibt einerseits eben dieses Phänomen der besonders stark vereinzelten Menschen. Es gibt auch in Japan eine viel stärkere Tendenz, Partnerschaften viel später im Leben einzugehen. Mhm. Also auch hier in Deutschland wird das ja immer später. Erste sexuelle Erfahrungen verschieben sich nach hinten. In Japan ist das noch viel extremer als bei uns. Auf der anderen Seite ist gerade Japan auch ein Land mit einer sehr großen Offenheit gegenüber neuen Technologien und digitalen Technologien. Und die sehen eher das Positive, wo wir vielleicht eher das Negative sehen. Und ich glaube, das werden wir jetzt gerade mit KI wieder völlig neu mitbekommen. Ja? Also zum Beispiel gibt es in Japan Angebote für ältere Menschen, wo KI-gestützte Puppen sie begleiten im Alltag. Und in Korea gibt es das auch. Und das konkrete Beispiel, mein Buch kommt aus Korea, aber in Japan sind die auch verbreitet. Das heißt, hier werden Menschen, die alt sind, die nicht mehr mobil sind, manchmal auch dement sind, die keine Kontakte haben und die auch keine mehr bekommen werden, realistischerweise, wird stattdessen so eine Puppe gegeben, die mit ihnen spricht und die eben KI gesteuert ist und die wirklich so ein Bezugsobjekt für diese Menschen wird. Und hilft denen. Ja, und ich glaube, dass so etwas in Deutschland sehr viel schwerer umzusetzen wäre. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass wir jetzt alle mit irgendwelchen KI-Freunden uns nur noch umgeben, weil die immer so nett sind zu uns und allen bestätigen und nicht widersprechen und einfach nicht so kompliziert sind wie echte Menschen. Das wäre natürlich auch eine falsche Entwicklung.
Wie schätzen Sie das denn ein? Weil ich höre es ja schon aus meinem Umkreis, statt den besten Freund, die beste Freundin anzurufen, wird ChatGPT gefragt, wie soll ich jetzt auf die Nachricht antworten? Dann lernt man jemanden kennen, dann wird der Chat quasi hochgeladen, so wie, ne, lese mal zwischen den Zeilen, wie kann ich das jetzt interpretieren? Mag sie mich nicht? Also da wird ja schon sehr viel interagiert und ja. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ich finde die Entwicklung tendenziell eher gruselig, muss ich sagen. Bei allen Vorteilen, die KI auch für uns haben kann, habe ich doch eher die Sorge, was es mit unseren menschlichen Beziehungen macht. Ich hoffe, ich meine, es ist ja alles so neu und wer weiß, in welche Richtung sich das entwickelt in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Ne? Aber ich hoffe, dass wir auch einen Wunsch nach Authentizität wieder entwickeln werden. Je mehr wir überschwemmt werden mit KI im Alltag, desto mehr hoffe ich, also zumindest bei mir ist das der Fall und ich hoffe, dass es vielen anderen auch so geht, desto mehr ist da eigentlich das Bedürfnis nach etwas, was echt ist. Ja, egal, ob das jetzt Musik ist, die echt komponiert wurde von Menschen und nicht nur von einer KI oder Kunst oder Bilder, Videos, aber auch natürlich Interaktion, gerade Interaktionen. Da müsste eigentlich das Bedürfnis nach etwas Echtem besonders stark ausgeprägt sein.
Sie hoffen
sein.
Auf den Gegentrend quasi.
Ich hoffe auf den Gegentrend. Ich habe keine Ahnung, ob er kommen wird.
Aber apropos KI, welche Verantwortung haben da teilweise auch Unternehmen gegenüber den Kunden? Weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Im Supermarkt ist ja so, da wird jetzt die Kasse immer mehr entfernt. Also man hat gar nicht mehr den Kontakt zu einer Verkäuferin, sondern kann selbst einscannen. Klar, spart Zeit, aber wieder eine Interaktion weniger. Bei McDonald's und all den anderen Burgerläden, sogar in Cafés, in Köln in so hippen Cafés ist das teilweise, bestellt man gar nicht mal bei einer Person, sondern man ist jetzt an so einem Terminal, bestellt da irgendwas, nimmt sich's und geht quasi. Ja. Wir haben es bei Einzelhandel, dass die persönliche Beratung gerade online auch ein bisschen zurückgeht. Man hat jetzt eine KI, so ein Chatbot quasi, man ruft gar nicht mit einem Service Center an, sondern man ruft jetzt, man telefoniert mit einer KI. Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Also tragen da nicht dann auch Unternehmen irgendwie eine gewisse Verantwortung, weil wir schon merken, da wird ja dieser persönliche Kontakt auch reduziert aufgrund von ökonomischen Gründen natürlich, weil man es ja kosteneffizient gestalten möchte.
Ja, ich wünschte, die Unternehmen würden da auch eine Verantwortung wahrnehmen und tragen. Ich fürchte, dass gerade wenn wir über den Wirtschaftsbereich sprechen, dann doch die ökonomischen Rationale immer schwerer wiegen. Aber vielleicht gibt's die auch irgendwann. Ja, also vielleicht nicht irgendwie große Unternehmen wie McDonald's oder so, aber vielleicht gibt es dann den anderen Burgerladen um die Ecke, der genau daraus den Punkt macht, diesen persönlichen Kontakt dann eben doch zu haben und da seine Nische findet und dann die Kunden anlocken kann, die darauf aber Wert legen und vielleicht dafür auch einen Euro dann mehr bezahlen.
Wenn wir nicht schon abgestumpft sind und nicht mehr mit Menschen reden können. Aber wir wollen ja heute auch ein bisschen Hoffnung verbreiten. Wir gehen gleich darauf ein, was wir machen können, wenn wir uns einsam fühlen oder wie wir auch uns verhalten können, wenn wir im Umfeld wahrnehmen, dass jemand sich einsam fühlt. Wir müssen, weil das ist ja auch ein großer Punkt in Ihrem Buch, schon noch den Augenmerk auf die Gesellschaft legen, weil Sie sagen, es sind nicht nur Kosten für die Gesundheit, die entstehen. Das nur mal beziffern. In Spanien wurden die Daten erhoben. Sie haben es in Ihrem Buch zitiert. Ich schaue noch mal schnell. Es waren, glaube ich, knapp 6 Milliarden Euro, die aufgrund von Einsamkeit in der Gesundheitskasse quasi entstehen.
Ja.
Welche Kosten denn? Ich muss Sie zitieren. Sie sagen, Einsamkeit geht mit Kosten einher, die wir alle bezahlen. Welche Folgen hat es für die Gesellschaft? Sie schreiben sogar vielleicht sogar für die Demokratie.
Ja, genau. Da sind einmal eben genau solche ökonomischen Kosten, die man mittlerweile auch beziffern kann. Für Deutschland ist das noch nicht gemacht worden, aber für viele andere Länder schon. Und die sind einmal zurückzuführen einfach auf die gesundheitlichen Kosten, die natürlich unser Gesundheitssystem belasten, aber auch auf Kosten, die durch Produktivitätseinbußen entstehen. Und das ist auch etwas, wo wir eben schon über Unternehmen gesprochen haben, was vielen Unternehmen, glaube ich, auch noch gar nicht klar ist, dass Einsamkeit bei ihren Mitarbeitenden negativ für den Erfolg des Unternehmens ist. Menschen, die sich einsam fühlen, die sind weniger produktiv, sie sind weniger kreativ, sie fehlen häufiger. Und das hat natürlich Folgen, die auch die Unternehmen letztendlich in der Kasse spüren. Weswegen Unternehmen nicht nur eine Verantwortung haben, sondern eigentlich auch ein Eigeninteresse haben, ihren Teil dazu beizutragen, dass zumindest in ihrer eigenen Belegschaft Einsamkeit nicht so stark verbreitet ist. Aber es geht eben noch weit darüber hinaus. Es gibt auch Kosten, die lassen sich jetzt nicht in Euro ausdrücken, aber die sind trotzdem für uns alle relevant. Und da haben Sie eben das Thema Demokratie schon angesprochen. Es ist jetzt ein recht neues Forschungsgebiet. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen vorsichtiger noch formulieren und schauen, ob sich das alles so bestätigt. Aber es gibt mittlerweile mehrere Studien, die darauf hindeuten, dass Menschen, die sich länger einsam fühlen, tendenziell anderen misstrauen. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Aber vielleicht auch der Gesellschaft insgesamt misstrauen, Institutionen misstrauen, also zum Beispiel der Politik nicht
die
mehr.
Die da oben.
Genau, die da oben. Und was passiert, wenn man so ein generalisiertes Misstrauen hat? Ein Weg ist, man zieht sich einfach komplett zurück, macht sein eigenes Ding, partizipiert nicht mehr. Ja, also man ist dann auch kein engagierter Bürger mehr, die wir aber dringend brauchen auch bei uns in einer funktionierenden Demokratie. Oder, und das ist vielleicht fast noch schlimmer, man wendet sich dann den Strömungen zu, die auch dieses Misstrauen teilen, die auch diese Institutionen ablehnen, die man selber ablehnt. Das sind dann zum Beispiel politisch radikale Gruppierungen. Insbesondere scheint es eine Verbindung zu geben zwischen Einsamkeit und einer Tendenz zu rechtsextremen Einstellungen. Nicht bei allen, bei den wenigsten. Ja, das ist auch klar. Wir müssen noch viel besser verstehen, für wen und unter welchen Umständen das passieren kann. Aber einsame Menschen scheinen tendenziell eher extremer zu wählen, wenn sie überhaupt wählen. Sie haben auch eine höhere Tendenz, an Verschwörungserzählungen zu glauben, was auch wiederum mit dieser politischen Radikalisierung zusammenhängen kann. Es muss nicht immer ins Politische gehen. Es kann auch sein, dass man vielleicht in einer Sekte landet. Es gibt eben auch eben diese Akteure, die sich spezialisiert haben geradezu auf diese etwas verlorenen Einzelgänger, die keinen Anschluss finden, die sich einsam fühlen und die dann aufgefangen werden von dieser Gruppe. Und schön wäre es, wenn es die Freiwillige Feuerwehr oder der Fußballverein wäre, die könnten das auch machen, aber manchmal ist es vielleicht die Sekte oder eben die rechtsextreme Gruppierung, die dann da reinkommen.
Ja, weil ich glaube, dass die da einfach unterschiedliche Interessen haben, ne? Gerade die radikalisierten Gruppen wollen ja Nachwuchs haben oder auch jetzt die Sekten, die sie angesprochen haben. Das heißt, die sind natürlich da auch viel offener und viel aktiver, weil sie eben Nachwuchs brauchen. Ein Verein sagt sich, wir sind einfach da. Genau, wer Interesse hat, wird schon kommen. Das heißt, die sind da schon sehr manipulativ unterwegs. Und dann ist es natürlich einfach, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Gleichgesinnten, ich fühle mich mit keinem zugehörig, kann mit keinem treffen. Und da ist jemand, der sich immer bei mir meldet, immer fragt, wie es mir geht, dass ich mich denen anschließe und gar nicht hinterfrage, sind das eigentlich meine Werte, die ich da teile?
Genau, zumal gerade so rechtsextreme Gruppierungen oder auch bestimmte Verschwörungsmilieus dann da auch ja noch eine Story erzählen, die einem vielleicht dann ganz gut tut.
Du bist es gar nicht schuld, sondern...
Richtig, genau. Es ist nicht deine Schuld, es ist das System, es sind die Verhältnisse, was auch immer. Ja, es ist die große Verschwörung, die irgendwie dafür sorgt, dass auch ich keinen Anschluss finden kann. Und das ist natürlich erstmal bequem, ne, wenn man nicht selber Schuld hat, sondern jemand anderes.
Sie hatten auch das Ehrenamt angesprochen. Ich glaube, gerade in Deutschland, wir sind ja ein Land, was sehr von Ehrenämtern abhängig ist, gerade was für Obdachlose angeht oder eben für Menschen mit wenig Geld. Und Sie konnten ja auch zeigen, dass, das hatten Sie ja erwähnt, dass Menschen, die sich einsam fühlen, sich halt eher weniger aktiv in der Gemeinde, im Ehrenamt. Und das ist ja, was wir als Gesellschaft doch verhindern sollten, wenn wir eine erfolgreiche Gesellschaft haben wollen. Das heißt, Ihr Titel des Buches ist ja, warum sie uns alle betrifft, die Einsamkeit. Ja, wenn Menschen eben nicht mehr ins Ehrenamt gehen, vielleicht leiden dann unsere Kinder darunter oder, weil es eben dann keine Vereine mehr gibt und. Also es betrifft dann alle am Ende irgendwie.
Ja, genau so ist es gemeint. Also Einsamkeit betrifft uns alle, weil wir es natürlich alle auch irgendwann mal selber erleben können im Leben. Aber selbst wenn wir zu den Glücklichen gehören, die das nie kennenlernen, dieses Gefühl, betrifft sie uns trotzdem. Eben genau, weil Einsamkeit, wenn sie stark verbreitet ist, die Gesellschaft insgesamt verändern kann auf eine Art, an der eigentlich keiner Interesse haben kann.
Wir kommen jetzt zu den Lösungen, vorher nur, weil da auch immer ganz viele Zahlen im Netz unterwegs sind. Gallup veröffentlicht Zahlen, andere Marktforschungsinstitute. Wie verbreitet ist jetzt das Gefühl der Einsamkeit in Deutschland, auf der Welt? Und natürlich auch die große Frage durch die Technologien, hat es jetzt zugenommen oder nicht? Oder war es schon immer ein Thema? Aber wie bei Depressionen, wir reden jetzt einfach viel mehr drüber. Also wie ist da der Stand? Wie verbreitet ist es?
Ja, und ich werde jetzt auch keine konkrete Prozentzahl nennen, genau, weil es nämlich nicht so einfach zu beantworten ist. Warum ist das so? Weil Einsamkeit sowieso noch nicht richtig systematisch gemonitort wird. Also es geht jetzt gerade so los in Deutschland. Und es gibt auch keine einheitliche Messung von Einsamkeit. Das ist jetzt bei so etwas wie Depression oder bei körperlichen Erkrankungen ganz anders. Da gibt es ganz klare Kriterien. Und wenn jemand die erfüllt, dann wird das irgendwie erfasst, möglicherweise sogar über Krankenkassen. Einsamkeit ist keine Krankheit. Es wird noch nicht einheitlich gemessen. Und deswegen kommt eben die eine Studie zu anderen Zahlen als die andere. Unter anderem deswegen. Mhm. Aber man kann trotzdem Tendenzen schon sehen. Ja, und eine Tendenz ist auf jeden Fall, dass Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Das ist unbestritten. Ob das jetzt 2 oder 4 sind, das ist vielleicht eine andere Frage. Aber es betrifft auf jeden Fall viele Menschen, so viele Menschen, dass es sich lohnt, dieses Thema auch ernst zu nehmen. Eine andere Tendenz, die man klar ablesen kann aus den Studien, ist, dass Einsamkeit etwas ist, was in der Pandemie stark angestiegen ist in Deutschland, wirklich in allen Altersgruppen, aber auch mittlerweile wieder zurückgegangen ist. Es gibt allerdings eine Gruppe, die weltweit stärker belastet zu sein scheint, als es früher der Fall war, und das sind junge Menschen, also Jugendliche und junge Erwachsene. Das ist nicht nur in Deutschland so, auch in vielen anderen Ländern sieht man das. Und das hat sich verändert, denn als ich selber angefangen habe mit der Forschung, da war es eigentlich immer der Fokus auf die alten Menschen, also Hochaltrige, so ab 80, 85. Und das stimmt auch immer noch. Ja, also das ist immer noch ein Alter, in dem Einsamkeit viele Menschen betreffen kann, weil die Gesundheit nachlässt, man ist weniger mobil, das soziale Netzwerk schrumpft, weil eben einfach Gleichaltrige auch natürlich dann sterben. Und das sind einfach Faktoren, die einen einsam machen können. Aber mittlerweile scheint, zumindest bei uns, ist es so, dass junge Menschen sogar noch stärker belastet sind als diese Hochaltrigen.
Und Männer sind ja manchmal betroffen, so liest man es in den Zeitungen und in den Medien. Aber auch da konntet ihr den Mythos so ein bisschen aus dem Weg greifen. Es sind jetzt nicht vornehmlich Männer, die sich einsam fühlen, sondern es kann wirklich alle betreffen.
Es kann sowieso alle betreffen und im Durchschnitt sind Frauen mehr betroffen als Männer. Worauf sie da abzielen, ist diese Erzählung der Male Loneliness Epidemic, also der männlichen Einsamkeitsepidemie. Und das ist so eine Erzählung, die so in manchen Abteilungen des Internets ziemlich stark verbreitet ist, nämlich eben, okay, Einsamkeit unter Männern ist ein Problem, und die Lösung oder die Ursache des Problems, die dann aber erzählt wird, ist, dass es die Frauen sind. Mhm. Das heißt, das ist eine Erzählung, die man in der sogenannten Manosphere sehr oft sieht, insbesondere bei den sogenannten Incels, Involuntary Celibates. Das ist so eine Gruppe von mittlerweile eigentlich nur noch Männern, die irgendwie Schwierigkeiten haben, einen Partner zu finden, die vielleicht noch nie eine Freundin hatten und sich damit schwer tun, deswegen auch einsam sind. Also da hängt das wirklich auch zusammen. Aber dann nicht die Ursache bei sich selber irgendwie suchen, sondern eigentlich nur bei den Frauen. Vielleicht noch bei anderen Gruppen. Also es wird sehr schnell auch dann rassistisch, nicht nur frauenfeindlich, sondern auch rassistisch, antisemitisch. Und in dieser unangenehmen Gruppe, da ist eben diese Erzählung von der Male Loneliness Epidemic sehr, sehr verbreitet. Ja, also wir haben ein besonders starkes Problem, weil wir so einsam sind. Und das ist ja auch nicht komplett falsch. Also in dieser Gruppe sind wirklich viele Männer einsam. Aber die Idee, dass es an den Frauen liegt, die kann man bezweifeln. Und dass sie besonders betroffen sind und viel mehr als alle anderen, das ist jetzt wiederum auf jeden Fall falsch.
Aber da sieht man ja ganz schön, oder was heißt ganz schön, aber da kann man gut dran ja erkennen, was für Folgen wirklich Einsamkeit hat. Also welche Tendenzen, welche Folgen entstehen. Auf der einen Seite die Gesundheitsschäden für sich selbst, aber eben auf die Gesellschaft, dass sich Gruppen bilden, dass Hassgruppen dann irgendwie projiziert werden. Ja, es liegt an den Frauen, oder man ist sogar rassistisch unterwegs und sagt, es liegt an bestimmten ethnischen Gruppen, dass wir uns so fühlen. Also da sieht man ja, welche Stärke, negativ gemeint, Einsamkeit dann eben von so einem Menschen ausgehen kann, und dass wir natürlich alle das Ziel haben sollten, das einzudämmen, in Anführungsstrichen.
Ja, absolut.
Deswegen lassen Sie uns da mal auf die Lösung schauen vielleicht, um ein bisschen auch den Menschen Hoffnung zu geben, die vielleicht uns zuhören und sagen, hey, dieses Gefühl, das könnte vielleicht auf mich zutreffen, ich erkenne mich da in den ein oder anderen Erzählungen wieder. Was können jetzt Menschen, die jetzt wirklich betroffen sind, was würden Sie zu denen raten? Welche Empfehlungen gäbe es denn? Welche ersten Schritte würden Sie jetzt jemandem empfehlen, wenn er zu Ihnen kommt und sagt, Frau Luhmann, ich habe das Gefühl, es ist nicht nur ein Moment, sondern ich fühle mich schon länger chronisch einsam.
Hm. Es kommt dann immer so ein bisschen darauf an, wie die Lebensumstände sind und was auch die Ursachen sind. Deswegen kann man nicht jeder Person das Gleiche empfehlen. Nehmen wir mal an, man fühlt sich deswegen einsam, weil man irgendwie neu an einem Ort ist und nicht so direkt Anschluss findet, nicht weiß, wo fängt man an, man arbeitet vielleicht die ganze Zeit. In dem Fall hat man eigentlich trotzdem sehr viele Möglichkeiten. Ja, es gibt gerade in Städten wahnsinnig viele Angebote, wo man neue Menschen kennenlernen kann. Es gibt zum Beispiel Apps, über die kann man sich mit anderen Menschen verabreden. Und da geht es speziell darum, einfach neue Leute kennenzulernen. Ja, auch nicht Partner, Partnerinnen, sondern einfach andere Menschen. Das heißt, man kommt dort mit Menschen zusammen, die auch irgendwie einfach ihr, ja, andere Menschen kennenlernen möchten. Also ich will gar nicht davon sprechen, die auch einsam sind, sondern einfach, die vielleicht einfach so sagen, okay, ich hätte mal wieder Lust auf irgendwie neue Kontakte. Ja, und man trifft sich dann zu bestimmten Aktivitäten. Das heißt, man hat vielleicht auch noch direkt ein gemeinsames Interesse. Man hat irgendwie was zu tun. Man sitzt jetzt nicht nur da und hat irgendwie ein komisches Gespräch oder so. Wenn man selber mal rausfinden möchte, wo man Anlaufstellen auch vor Ort hat, dann kann ich sehr empfehlen, die Internetseite des Kompetenznetz Einsamkeit. Das kann man einfach googeln. Und die haben so eine Datenbank mit einer Karte. Da kann man dann bei sich vor Ort schauen, was gibt's denn bei mir für Vereine, für Einrichtungen, vielleicht auch für Beratungsangebote, die ich nutzen kann. Also das ist jetzt für den Fall, dass man tatsächlich auch in der Lage ist, etwas zu tun. Aber es gibt natürlich auch Menschen, da ist es einfach nicht so leicht. Zum Beispiel, wenn man chronisch krank ist oder anderweitig irgendwie nicht so mobil sein kann. Dann ist es sehr schwer zu sagen, ja, melde dich doch mal bei der App an und dann gehst du mal da irgendwie raus und gehst mal unter Leute. Ne? Das wird nicht, das ist einfach dann unmöglich umzusetzen. Und wenn man eher in so einer Situation ist, wo man denkt, okay, es ist wirklich, ich bin so eingeschränkt, ich brauche irgendwas anderes, dann können spezielle Beratungsangebote auch eine Lösung sein. Auch da habe ich einige auch in meinem Buch aufgeführt, das geht dann los mit zum Beispiel Sorgentelefonen, zu Chatangeboten, zu Besuchsdiensten. Auch da kann man auch auf der Seite vom Kompetenznetz Einsamkeit mal schauen, was da empfohlen wird. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fälle, die vielleicht so lange schon einsam sind, dass sich eben diese Wahrnehmung so stark verschoben haben, dass diese Negativspirale einfach voll im Gange ist. Und da reicht es dann auch nicht, einfach nur zu sagen, geh mal unter Menschen, weil das ist ja gerade das, was unangenehm ist und was man eben nicht so hinbekommt. Und wenn man jetzt selber vielleicht das Gefühl hat, wie Sie es ja auch vorhin geschildert haben, wenn man das so ein bisschen vielleicht an sich selber auch erkannt hat, dass man irgendwie sensibler wird für Zurückweisung und irgendwie misstrauischer wird, dann muss man an dieser Spirale ansetzen. Und manche schaffen das auch selber. Ja, also einfach, indem sie wissen, das gibt es. Und sich selber beobachten, dass man sich selber auch bewusst hinterfragt. Und sagt, okay, gibt's vielleicht eine andere Erklärung für das Verhalten des Gegenübers, ne? Aber wenn man merkt, das klappt nicht, man kommt da alleine nicht raus, dann kann es auch tatsächlich angemessen sein, wirklich ganz professionelle psychologische Unterstützung zu suchen, bis hin zu einer Psychotherapie.
Und es ist ja auch die Frage, wie kann man sich davor schützen, nicht in dieser negativen Spirale abzurutschen? Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, die Sie jetzt gleich mal vielleicht dann auch nennen können. Ich hatte für mich mal rausgesucht, in der Wissenschaft gibt es ja auch den Begriff Weak Ties. Also das hat mir eben mit einer Verkäuferin irgendwie in Kontakt zu kommen, auf der Straße, wenn man irgendwo mit dem Bus fährt, dass man versucht oder mit der Nachbarin oder mit dem Nachbarn, also wie wichtig sind diese zwischenmenschlichen kurzen Interaktionen? Also es ist ja dann keine Freundschaft und auch nicht der Lieblingsmensch, über den wir gesprochen haben, aber wie wichtig sind diese kurzen Interaktionen, dass wir die auch bewusst eingehen und sagen, wenn ich an der Kasse stehe mit einer Verkäuferin, gucke ich nicht auf mein Handy, sondern frag kurz, wie geht's dir, wie läuft es oder vielen Dank und schönen Tag noch.
Ja, die sind wahnsinnig wichtig und total unterschätzt. Also ich würde mir wünschen, dass wir alle in unserem Alltag diese Weak Ties einfach viel bewusster wahrnehmen und da auch investieren. Das würde das Leben auch für alle einfach ein bisschen angenehmer machen. Ich erlebe da auch durchaus Unterschiede, je nachdem, wo man sich in Deutschland aufhält. Wir sind jetzt hier im Westen von Deutschland, sowohl im Ruhrgebiet als auch im Rheinland, in Köln, da wird das gelebt. Aber ich habe eben auch schon in Berlin gelebt, da war das eher schwierig, so kleine Gespräche zu führen. Das fiel man dann eher auf. Also, aber das ist ja nicht, die Lage ist auch da nicht hoffnungslos. Ja, also ich glaube, jeder kann da sein Stück beitragen. Natürlich darf man sich davon keine Wunder erhoffen. Ja, aus Weak Ties werden manchmal Strong Ties, aber in der Regel nicht. Aber sie tragen einfach dazu bei, dass man sich aufgehoben und zugehörig fühlt.
Auch für das Stimmungsbild. Ne? Man geht ja auch ganz anders durch den Alltag, finde ich, wenn man eine nette Begegnung im Bus hatte, ohne mit dem Hintergedanken, das wird jetzt meine beste Freundin, mein bester Freund oder sogar eine Partnerin, Partner, sondern einfach im Kopf diesen Schalter umzulegen, hey, wenn ich heute noch mit gar keinem persönlich mal gesprochen habe, wenigstens im Gym, also im Fitnessstudio mit der Empfangsdame oder mit dem Empfangsherr oder in einem Supermarkt oder, dass man einfach sich, also es geht ja auch darum, so ein bisschen diese Priorität zu verstehen, warum es so wichtig ist, immer wieder mal in Kontakt mit jemandem zu sein.
Genau, und das ist eigentlich, ne, wenn wir darüber sprechen, wie kann man das vielleicht auch vermeiden, dass man einsam wird, dann ist es ganz banal, aber man muss einfach in seine sozialen Beziehungen bewusst investieren und die wahrnehmen und ihnen überhaupt erstmal einen Stellenwert einräumen im Leben, wenn man das vielleicht nicht so schafft. Und da sprechen wir dann eben auch über diese Weak Ties, aber wir sprechen natürlich dann auch über tiefere Beziehungen, über Freundschaften, über familiäre Beziehungen. Und gerade wenn man jetzt in einer Lebensphase ist, wo man beruflich zum Beispiel sehr eingespannt ist oder familiär sehr eingespannt ist, mit kleinen Kindern zum Beispiel, oder man hat vielleicht Care-Verpflichtungen, man muss pflegen, dann, wenn man in so einer Situation ist, wo einfach die Zeit kaum vorhanden ist, um sich soziale Beziehungen zu kümmern, gerade dann muss man es trotzdem irgendwie versuchen. Und wenn man gerade in der Situation ist, wo man sagt, es ist doch alles super hier, ich habe doch meine Freunde, auch gerade dann muss man noch mehr investieren. Ja, also man sollte da nie locker lassen. Und wir haben eingangs auch über Longevity gesprochen und über Gesundheit und was Menschen alles tun, um ihre Gesundheit zu pflegen.
Wie viele Proteinshakes da zu Hause gemixt werden und getrunken werden.
Die Proteinshakes, sich die Zeit nehmen fürs Gym, ja, für den Sport, genauso bewusst kann man und muss man sich die Zeit nehmen und die Energie quasi auch beiseite stellen, um eben diese Freundschaften und diese Kontakte zu pflegen. Und ich weiß, es klingt total banal, aber es ist tatsächlich nicht so leicht umzusetzen für viele Menschen, aber dann doch der beste Weg, um ja Einsamkeitserfahrungen abzumildern. Ich spreche in meinem Buch von dem Konzept der Reisegruppe. Und was ich damit meine, ist, dass man versuchen sollte, so eine Gruppe von Menschen zu haben, die einen durchs Leben begleiten. Die kann sich auch mal ändern in der Zusammensetzung. Aber je größer die Gruppe ist, also sie soll nicht endlos groß sein, aber wenn man da einfach mehrere Menschen drin hat, dann ist natürlich auch das Risiko, dass man einsam wird, geringer, wenn mal jemand wegbricht. Mal angenommen, man hat eine Trennung, es stirbt jemand, jemand zieht weg. Dann sind noch andere Menschen da, die einen auffangen können.
So verschiedene Säulen, weil ich hatte das gestern in der Autofahrt. Ich war nach Frankfurt abends um 19.20 Uhr unterwegs, weil dann die Straßen leer waren und dachte, ja gut, ich bin jetzt 2 Stunden unterwegs, dann rufe ich doch mal ein paar Freunde und Freundinnen an und habe dann gemerkt, ah nee, bei denen kann ich mich gerade nicht melden, weil die bringen gerade ihre Kinder ins Bett. Die sind gerade irgendwie im Urlaub, da ist irgendwie unterwegs und da habe ich dann auch gemerkt, wie wichtig es war, so verschiedene Gruppen zu haben, weil ich wusste jetzt, okay, an all die Eltern mit den Kindern, die werden jetzt nicht an ihr Telefon gehen. Ja. Und ich hatte dann kurz dieses Gefühl, ich habe jetzt keine Kinder, große Überraschung, aber ich hatte dann kurz das Gefühl, Mensch, ich kann gerade gar keinen anrufen. Und dann bin ich so im Kopf durchgegangen, welche Reisegruppen habe ich denn so? Und dann, genau, ist eine ganz alte Freundschaft da nochmal in den Kopf gekommen. Und dann haben wir da auch eine halbe Stunde telefoniert. Und irgendwie dachte ich so, dass ich verstehe Menschen, die da so abhängig sind von dieser einen Gruppe und sich dann eben nicht mehr so zugehörig fühlen, weil sie das Gefühl haben, ich passe da jetzt gerade nicht rein. Alle kriegen gerade ihre Kinder, ja. Ich bin Single. Und da, wenn man verschiedene Gruppen hat, kann es sein, dass man mal 2-3 Jahre mit der einen Gruppe mehr Kontakt hat als mit der anderen. Aber deswegen fand ich auch den Begriff diese Reisegruppe irgendwie ganz spannend. Nicht nur einen Lieblingsmensch zu haben, sondern eher sich eine Reisegruppe zu formen auch irgendwie.
Genau, da einfach das bewusst auch zu machen. Mhm. Und übrigens zu dem Thema alte Freunde anrufen, das war eigentlich, als ich recherchiert habe für das Buch, einer meiner Lieblingsbefunde, die ich da gefunden habe, nämlich, dass wir unterschätzen, wie sehr sich andere freuen, wenn man sich meldet. Und zwar auch die alten Freunde. Und auch wenn man Jahre keinen Kontakt hatte. Ja, ich kann nur jeden ermuntern, wenn man so jemanden hat, wo man denkt, ach, wir hatten echt mal eine gute Basis, aber jetzt noch melden ist ja irgendwie auch komisch. Wie begründe ich das denn? Egal, einfach machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Gegenüber sich freut, ist viel höher, als dass die andere Person sich nicht freut. Und wenn das dann doch eintritt, ja gut, okay, dann weiß man halt dann auch Bescheid. Aber deswegen den Kontakt nicht zu suchen, das ist auf jeden Fall die schlechteste aller Optionen.
Und das hat mir mal geholfen. Ich habe so eine kleine Liste für mich mal geschrieben, so von Menschen, wo ich immer gucke im Monat, habe ich mich bei denen gemeldet oder nicht. Also dass man sich so mal die Reisegruppe auch mal aufschreibt und dann mal so überlegt, wie viel Zeit investiere ich in diese Reisegruppe. Und das ist ja so ein Plädoyer, was man ja auch machen kann, diese Priorität zur sozialen Gesundheit verschieben, weil wir reden ja darüber, wie wir uns gesund ernähren, gesund schlafen, gesund bewegen. Und die wenigsten sagen oder nehmen sich auch fürs Neujahr ja vor, dieses Jahr werde ich, weiß ich nicht, mindestens 1 Stunde in der Woche immer zu Hause anrufen oder so. Ne? Ja. Also sich das auch vorzunehmen irgendwie.
Genau. Vornehmen ist der erste Schritt und dann umsetzen.
Die letzte Frage, was die Lösungen angeht. Jetzt ist es ja so, dass wir vielleicht im Umkreis mitbekommen, dass sich jemand zurückzieht, dass jemand ein bisschen negativer wird, misstrauisch wird. Können wir als Mensch diesen Menschen irgendwie dann helfen, drauf ansprechen? Gibt es da Erfahrungen? Weil ich glaube, jetzt im Buch gab es da gar nicht so viel zu, wenn Menschen im Umfeld davon betroffen sind. Was ist Ihre Erfahrung oder die Wissenschaft? Wie sollen wir mit diesen Menschen umgehen?
Ja, tatsächlich ist das noch nicht besonders gut erforscht. Aber einfach aufgrund des gesunden Menschenverstandes würde ich sagen, natürlich ist es immer besser, irgendwie auf die Person zuzugehen, als es nicht zu tun. Also gerade, wenn man merkt, sie zieht sich zurück. Und ich glaube, es gibt so ein paar Erkenntnisse, die man auf so eine Situation dann auch anwenden kann. Also zum Beispiel, wenn man selber weiß, Menschen, die sich einsam fühlen, die werden manchmal ein bisschen komisch. Wenn man das weiß, dann lässt man sich davon vielleicht auch weniger abschrecken. Ja, wenn das jetzt ein alter Freund ist und irgendwie hat er sich verändert und ich habe aber im Hinterkopf, das könnte auch einfach daran liegen, dass er sich gerade einsam fühlt. Ja, und das liegt gar nicht an mir. Also, dass man sich selber auch nicht dann da mit reinziehen lässt, sondern einfach sagt, mir egal, ich gebe dem trotzdem nochmal eine Chance und dann gebe ich dem nochmal eine Chance und nochmal und ich bleibe einfach dran. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was man auf jeden Fall gut tun kann. Und dann ist aber auch die Frage, wie thematisiert man das? Also natürlich erstmal einfach Angebote machen, Kontaktangebote. Aber man kann ja auch überlegen, ob es eine gute Idee ist, das vielleicht auch offensiv anzusprechen. Und ich glaube, dass das sehr von der Person abhängt. Also von einem selber auch, aber auch von der anderen Person. Und auch, wie man drüber spricht. Das Wort Einsamkeit, das ist für manche total stigmatisiert. Das würden sie sofort ablehnen, dann ist das Gespräch zu Ende. Ja. Bei anderen ist das vielleicht genau das Wort, was sie brauchen, um auch sehen, vielleicht auch selber einsehen zu können. Ja, stimmt, genau, das ist es. Irgendwie, ich weiß selber gar nicht, warum es mir nicht gut ging, aber jetzt, wo du das sagst, das ist eigentlich mein Kernproblem. Ja, ich glaube, da braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl. Aber
auch hier. Gibt es da Möglichkeiten, woran man erkennen kann, ob man betroffen ist? Ich glaube, Sie hatten mal so einen Fragenkatalog im Buch, also um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, ist es jetzt die Einsamkeit oder gibt es andere Erkrankungen, psychische Natur, die dazu jetzt führen, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle?
Jein. Also es gibt schon so standardisierte Fragebögen, mit denen man, die man durchgehen kann und womit man so seine eigene Einsamkeit messen kann, sage ich mal. Auch hier ist aber das Problem, es gibt eben jetzt nicht so ganz klare Kriterien, ab denen man irgendwie jetzt stark betroffen ist oder nicht. Ich glaube aber, dass das die meisten Menschen auch gar nicht brauchen. Die merken selber, ob sie so leiden, dass sie was ändern wollen, ja, oder ob das vielleicht ein vorübergehender Zustand ist oder doch etwas, wo sie die Befürchtung haben, es könnte dauerhaft werden. Was jetzt speziell die Abgrenzung zu anderen Erkrankungen geht, das kann man nicht selber machen. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, ich könnte vielleicht aber auch zum Beispiel eine Depression haben oder einen Burnout oder irgendwelche anderen psychischen Erkrankungen, dann sollte man auf jeden Fall in die entsprechende professionelle Unterstützung suchen.
Ja. Frau Luhmann, wir sind schon fast am Ende. Wir haben immer eine Abschlussfrage, die stelle ich gleich. Ich muss natürlich mit Ihnen so ein bisschen in die Zukunft schauen. Sie haben ja schon ein bisschen was über künstliche Intelligenz gesagt und ich weiß, immer wenn ich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier vor dem Mikrofon habe, dass ich die nie auf einen Punkt bekomme oder auf eine Aussage, weil es kann ja immer alles möglich sein. Aber mögen Sie mit mir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie eher besorgt sind, wenn wir auf einmal nur noch mit ChatGPT sprechen und interagieren und nicht eben nicht mehr mit Menschen. Aber wie sehen Sie die Entwicklung der künstlichen Intelligenz im Zusammenhang jetzt mit Einsamkeit und Beziehungen? Wie ist Ihr Blick in die Zukunft?
Ja, ich bin immer so ein Optimist. Das heißt, ich rede mir immer ein, dass die Entwicklung bestimmt besser laufen wird, als ich es mir gerade jetzt vorstelle. Und diesen Optimismus werde ich mir auch beibehalten, was KI betrifft. Also ich hoffe wirklich, dass wir es schaffen, die KI so zu nutzen, dass sie uns bereichert, dass sie uns hilft, ohne unsere menschlichen Beziehungen zu zerstören. Und ich glaube, das wird darüber funktionieren, dass einfach dieses Bedürfnis nach Echtheit vielleicht jetzt auch gerade noch mal mehr geweckt wird. Das wäre schön. Ein bisschen pessimistisch bin ich dann aber auch wieder, weil ich hatte ähnliche Gedanken in der Corona-Pandemie, als wir alleine zu Hause saßen und irgendwie sehr viele Leute gemerkt haben, oh, jetzt fehlen mir doch andere Menschen. Und ich glaube, viele in der Zeit zum ersten Mal auch gemerkt haben, wie wichtig eigentlich diese sozialen Kontakte für sie sind. Und da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das vielleicht auch mitnehmen als so eine Lektion, die wir lernen. Und ich habe den Eindruck, das haben wir nicht gelernt.
Gerald Hüther sagt, es war noch nicht das Elend genug. Also es war noch nicht leidend genug, dass wir eben diesen Kipppunkt erreicht haben.
Ja, vielleicht war es so.
Mark Zuckerberg, den haben Sie auch ab und zu mal zitiert, der hat gesagt, Einsamkeit wird bald bekämpft sein, weil wir alle dann KI-Freunde haben. Wie sehen Sie diese These, dieses Zitat?
Ja, auch gruselig, ne? Also ich glaube, und die meisten Menschen finden diese Vorstellung gruselig. Also es wird sicher Menschen geben, die über einen KI-Chatbot oder ein Companion oder vielleicht auch einen Roboter oder irgendwas ihre sozialen Bedürfnisse komplett 100% erfüllen können. Okay, gut. Ich hoffe aber, dass das kein sehr breites Phänomen wird, weil sonst werden wir das verlieren, was uns als Menschen ausmacht. Und das sind einfach die anderen Menschen.
Und es macht ja auch einen Unterschied, ob wir digital miteinander kommunizieren oder eben persönlich, ne? Mhm. Auch Stichwort Spiegelneuronen und so, das haben wir ja alles gar nicht mit Bildschirmen dazwischen. Und vielleicht, dass wir hier am Ende diesen Impuls mitgeben, dieses, ja, Technologien bringen uns ganz, ganz viele Vorteile, aber dass wir eben dieses Echtsein, dieses in Kontakt sein, dass das eben uns so viel gibt und dass wir das irgendwie nicht verlieren im Alltag.
Ja, das finde ich eine sehr schöne Take-Home-Message.
Genau, aber die abschließende Frage, die stelle ich noch, vielleicht läuft die darauf hinaus, aber vielleicht haben Sie auch was anderes Konkretes. Das Motto der Detox-Rebels und des Podcasts ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt die Handynummer aller Menschen, die in Deutschland leben und Sie können auf einen Knopfdruck quasi eine Message, eine Nachricht an diese Menschen raussenden. Was würden Sie sich wünschen, was wir zukünftig eben anders machen? Gibt es da einen Wunsch von Ihnen?
Also ich schicke eine Message an alle Menschen. Mhm. Okay, die Message wäre, glaube ich, ein sehr konkreter Handlungsaufruf. Melde dich heute Abend mal bei deinen alten Freunden. Und wenn wir das jeden Tag machen könnten oder einmal die Woche, wäre, glaube ich, schon ganz viel getan.
Mhm. Das lassen wir so stehen, finde ich super. Also ich bin gleich auch wieder im Auto. Ich werde wieder fleißig telefonieren, aber das eben als Priorität vor dem Schlafengehen zumindest mal jemanden anzurufen aus der Reisegruppe. Das ist doch eine schöne Vorstellung. Wer jetzt mehr über Einsamkeit erfahren möchte, was das wirklich für uns alle bedeutet, Sie haben ein neues Buch dazu geschrieben. Der Titel lautet Einsamkeit, warum sie uns alle betrifft. Und wer mehr von Ihnen noch erfahren möchte, weil Sie haben ja wirklich sehr viel Forschung auch schon umgesetzt, unter Maike Luhmann wird man alles im Internet finden. Vielen Dank, dass Sie an diesem schönen sonnigen Tag persönlich vorbeigekommen sind, dass wir noch sprechen konnten. Vielen, vielen Dank.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank.